Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Tag.
Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich weiter zu. Die Bundesregierung spricht nun erstmals von einer militärischen Intervention Russlands. Ist in der Ostukraine jetzt Krieg?
De facto ist dort Krieg. Natürlich leugnet Putin, dass dort russische Truppen sind. Denn der Föderationsrat hat ja den Beschluss vom 1. März, dass Putin Truppen in die Ukraine schicken kann, ja wieder zurückgenommen, damals vor Wochen auf Putins Bitten, sodass also formal Putin gar keine Truppen in die Ukraine schicken kann, denn er würde ja dadurch das russische Gesetz und die Verfassung verletzen. Also schickt er die Truppen sozusagen in verdeckter Form und auch heimlich nachts über offene Stücken der Grenze zur Ukraine.
Das heißt, diese Bilder, die wir da heute sehen konnten, diese Satellitenbilder, die den russischen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine belegen sollen, den kann man trauen, die sind sicher?
Würde ich sagen, ja.
Manche sagen nämlich, es werde ja jetzt medial Stimmung gegen Russland gemacht im Vorfeld des EU- und NATO-Gipfels. Sie sehen die Veröffentlichung von gestern da nicht im direkten Zusammenhang mit diesem Gipfel.
Die Separatistenführer haben ja selber zugegeben in Interviews, dass russische Truppen in ihrer Donetsker Gegend sind, 1000 und noch mehr aus Russland. Und auch, dass wie viele Panzerfahrzeuge gekommen sind. Also die Separatistenführer sagen das ja selber.
Auf der einen Seite lobt Putin diese Separatisten immer wieder. Auf der anderen Seite versucht er sich auch manchmal so als Friedensbringer einzusetzen und fordert dann eine Waffenruhe oder einen humanitären Korridor für ukrainische Soldaten. Warum verhält sich Putin so?
Nun, die ukrainische Armee war in den letzten Wochen und auch die Nationalgarde waren ja in der Ostukraine sehr erfolgreich. Sie sind immer weiter vorgerückt. Und sie standen kurz vor der Eroberung von Donetsk und Luhansk. Und das konnte natürlich Putin aus seiner Sicht nicht zulassen. Und deshalb diese Eskalation mit dem Senden von Tausenden von russischen Soldaten und Panzern und Granatwerfern in die Ukraine.
In der Frankfurter Allgemeine Zeitung konnte man heute die Vermutung eines Kollegen lesen, der meinte, Putin macht das alles, weil er einen Failed State vor der eigenen Haustür haben will, gewissermaßen als Pufferzone Richtung Westen. Ist das etwas, was Sie als realistisch einschätzen?
Das ist eine Variante. Das zweite ist, er ist jetzt vorgestoßen im Süden der Ukraine, nahe dem Asowschen Meer. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall versuchen wird, eine Landbrücke von Russland zur Halbinsel Krim herzustellen. Denn die Halbinsel Krim ist zurzeit nur zu erreichen über eine Fähre, die von Russland übergreift bei Kertsch auf die ehemaligen Teile der Krim-Halbinsel, die zur Krim gehört haben, die jetzt zu Russland gehören. Es gibt noch keine Brücke, um die zu bauen, da müsste man mehrere Jahre dran arbeiten. Und diese Fähre ist sehr überlastet. Das heißt, wenn Sie da mit dieser Fähre auf die Krim wollen, müssen Sie mehrere Stunden dort warten, bis Sie dran sind. Und insofern will er unbedingt erreichen, dass die Krim auf dem Landwege von Russland zu erreichen ist.
Der Politikwissenschaftler Eberhard Schneider zu den möglichen Gründen für Putins Intervention in der Ostukraine. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, wer da eigentlich kämpft in der Ostukraine auf russischer Seite. Sind das wirklich angeblich russische Soldaten, die ihren Urlaub an der Front verbringen, wie das gestern zu hören war?
Das ist dieses Märchen, das da verkündet wird. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Es sind ja etwa 10 russische Fallschirmjäger von ukrainischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden innerhalb der Ukraine, die schon 30 Kilometer in der Ukraine drin waren. Und die haben bei Verhören erklärt, sie sind von ihren Vorgesetzten dorthin geschickt worden mit der Maßgabe, sie sollen an einem Manöver teilnehmen in Südrussland. Das heißt, sie sind also zum Teil gar nicht informiert worden. Und erst als dann ukrainische Panzer auf einmal auf ihre Panzer anfingen zu schießen, haben sie gemerkt, dass sie in der Ukraine sind. Also das sind alles diese Propagandamärchen, die dann von Moskau da gestreut werden, um das alles zu vertuschen.
Wie ist denn eigentlich in der ukrainischen Bevölkerung der Rückhalt für die Auseinandersetzung in der Ostukraine? Ist man da schon gewissermaßen kriegsmüde? Kann man überhaupt davon einer ukrainischen Bevölkerung sprechen, wenn es um diesen Konflikt geht?
Also man hat befragt vor kurzem die Bevölkerung in der Ostukraine, also in den Gebieten Donetsk und Luhansk. Nur 10% von ihnen wollen zu Russland, 90% nicht. Und wenn man sich ansieht, die Bilder von den Städten Slawjan zum Beispiel, wo die Separatisten und Terroristen vertrieben worden sind, da können die Leute gekommen, haben getanzt auf der Straße, haben sich bei den Soldaten bedankt. Also die sind die Terroristen auch müde. Die haben ja ein furchtbares Regime dort geführt. Sie haben den Leuten die Autos weggenommen, sie haben die Juweliergeschäfte ausgeraubt, sie haben die Autoverkäufer denen die Autos weggenommen. Sie haben Geiseln genommen und sie haben sich aufgeführt wie Kriminelle, und ein Großteil von ihnen sind sicher auch Kriminelle, aus den Gefängnissen entlassen, und wer dann jetzt eine Kalaschnikow haben wollte vor ein paar Wochen, konnte eine kriegen und konnte machen damit, was er wollte. Also die Bevölkerung ist froh, wenn die endlich weg sind, die Terroristen.
Was macht es denn eigentlich für einen Unterschied, ob dieser Konflikt, der da jetzt ausgetragen wird, auch völkerrechtlich und politisch ganz offiziell als Krieg gelabelt wird, oder ob er weiterhin in diesen komischen Zwischenformen, von denen Sie uns berichtet haben, ein angebliches Manöver oder Truppenverschiebung über Nacht geführt wird?
Wenn es ein offizieller Krieg ist, dann gilt natürlich auch das Kriegsvölkerrecht, dann gelten andere Bestimmungen und gesetzliche Regelungen im Völkerrecht. Das hier ist ein so verdeckter Krieg. Der russische Generalstabschef Gerasimov nannte ihn einen nicht linearen Krieg. Und das ist die moderne Form, offensichtlich Kriege zu führen, und zwar in einer Form, für die es im Grunde keine völkerrechtlichen Regelungen gibt.
Das ist genau das Problem, vor dem auch der Westen steht. Obama schließt eine militärische Intervention aus. Die EU erwägt einmal mehr schärfere Sanktionen oder Hilfslieferungen gegen Russland bzw. in die Ostukraine. Welche Rolle sollten Ihrer Meinung nach denn die USA und die EU in diesem Konflikt am besten spielen?
Nun, die Wirtschaftssanktionen sind natürlich richtig. Man müsste jetzt zur nächsten Stufe übergehen. Und das ist natürlich eine Ersatzlösung dafür, wenn man selber keine Truppen schicken will. Wenn man selber sich nicht am Krieg beteiligen will, das will der Westen, will die NATO nicht. Also bleiben nur Sanktionen übrig. Aber man kann natürlich unterhalb dieser militärischen direkten Beteiligung der Ukraine helfen, indem man also sie mit Waffen unterstützt und indem zum Beispiel auch die Amerikaner ihnen ihre Aufklärungsergebnisse aus der Luft zeitnah zugänglich machen, damit sie ein besseres Lagebild haben von dem, was die Russen vorhaben. Man kann Putin nur bremsen, militärisch. Und wenn man Schwäche zeigt, das haben wir gesehen bei der Krim, Putin nutzte die Schwäche der neuen Regierung in Kiew aus und hat handstreichartig sich die Krim vereinnahmt, und er dachte wahrscheinlich, er kann das jetzt in der Ostukraine fortsetzen. Putin kann man nur stoppen militärisch, wenn er merkt, es geht einfach nicht weiter, praktisch nicht weiter mit dem, was er vorhat. War anders für meine Begriffe nicht.
Ein regulärer Krieg könnte der Beginn des Dritten Weltkrieges sein. Dennoch lässt sich Putin offenbar nur militärisch stoppen. Das ist die schwierige Gemengelage in der Ostukraine. Wir sprachen mit dem Politikwissenschaftler Eberhard Schneider. Er analysiert seit Jahrzehnten die russische und ukrainische Politik. Besten Dank für Ihre Einschätzung.